Heute ist Gottes Offenbarungen im Sohn Gottes. Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes. Er kam in unsere Mitte, er wohnte unter uns, er war einer von uns, hat unsere Gestalt angenommen, wurde als Mensch empfunden. Jesus hat einen Bart gehabt, hat Locken gehabt wahrscheinlich, so steht es in der Bibel, so finden wir. Und man hat in seinem Bart gerauft. Ja, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er kam in diese Welt, um den Willen Gottes zu tun. Hebräer Kapitel 10, Vers 7 möchte ich diese Stelle als Eingang lesen, als Einstieg nehmen. Ja, ich komme, um den Willen des Vaters zu tun. Ich komme, um den Willen Gottes zu tun. Ich komme, um den ewigen Plan Gottes zu erfüllen. Bevor wir fortfahren und ich die Worte Gottes bringe, was Gott auf mein Herz gelegt hat, möchte ich dich herzlich einladen noch für morgen. Morgen wird das Thema sein, wo ist der neugeborene König der Juden? Da kommen diese Weisen und die suchen den König. Aber dort, wo sie suchen, finden ihn nicht. In Jerusalem ist Jesus nicht zu finden. Keiner weiß es, dass er in Jerusalem zur Welt, dass er irgendwo in Palästina zur Welt gekommen ist. Keiner hat eine Ahnung. Warum? Weil sie so mit ihrer Religion beschäftigt waren. Wo ist der neugeborene König der Juden? 6-10 Kilometer weiter in Bethlehem ist er dort, ja, angekommen. Mittwoch wird das Thema sein, Gottes Pläne für die Zukunft. Dann haben wir Silvester. Da wird zuerst mal um 8 Uhr werden wir das Thema behandeln, Bilanz. Was war dieses Jahr gut? Was ist schlecht gewesen? Wir wollen das Negative zurücklassen. Wir werden das Abendmahl miteinander feiern und abschließen. Lassen wir alles, was zurückgehört, zurück. Dann werden wir, ja, Gemeinschaft haben. Wir werden eine Taufe abhalten. Wer noch nicht getauft ist, soll sich Gedanken machen, ob er sich nicht taufen lassen sollte. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens. Wir wollen also gut eingestellt und gut vorbereitet, gut ins neue Jahr gehen. Wir wollen alles zurücklassen. Wir werden Abendmahl miteinander feiern. Und dann, wir lassen alles zurück. Wir sagen Danke, Herr, für alles, was gut war. Wir sagen dir auch Danke, Jesus, für das, was nicht so gut war. Wir wollen Gott auch danken für das Negative. Weißt du, sage Dank alle Zeit für alles, so steht es in der Bibel. Wir sollen also nicht nur danken, Herr, ich danke dir, dass wir Arbeit hatten, dass wir gesund waren, dass wir ja Erfolg hatten. Nein, wir sollen auch danken, Herr, dass wir krank waren. Du hast uns durchgetragen, du hast uns geholfen, hast uns Kraft gegeben, du bist uns beigestanden. Wir wollen einfach Danke sagen. Und dann werden wir nach der Taufe Gemeinschaft haben. Liebes Mal, bringt was mit, kommt nicht mit leeren Händen. Das, was Weihnachten nicht aufgegessen worden ist, dein Braten oder was auch noch ist, ja, bringt es einfach mit. Wir werden schon alles hier, ja, miteinander teilen. Wir werden Gemeinschaft haben. Und sie hatten alles gemeinsam. So steht es in der Bibel. Das wollen wir auch ein bisschen praktizieren. Und dann werden wir mit Gebet, mit Gesang ins neue Jahr gehen. Dann werden wir die Losungen ziehen fürs neue Jahr. So Kurzworte, kurze Gedanken. Das, was wichtig ist für das neue Jahr, was Gott uns sagen möchte. Und dann am Freitag, den 1. Januar, werden wir Neujahrsgottesdienst um 19 Uhr haben. Wir werden voll Power wieder starten. Wir gehen orientiert an Gott weiter. Wir haben jetzt uns neu ausgerichtet. Wir sind mit Gott voll angepowert und jetzt Vollgas. Das neue Jahr steht vor uns. Und wie schnell vergeht auch die Zeit. Ich denke noch, wie lange ist es her, als wir mit Gott sprachen und das Lied gesungen haben von guten Mächten, wunderbar geborgen. Und jetzt, ja, das Jahr ist vorbei. Wir sind am Leben. Einige sind beim Herrn Jesus von uns schon. Ich denke manchmal, weißt du, ich beneide die Leute, die sind schon bei Jesus. Die haben ausgekämpft, die haben das Ziel erreicht. Weißt du, ja, es ist schön. Und wir wissen, diese sichtbare und die unsichtbare Gemeinde, wir gehören zusammen. Die drüben sind bei Jesus und die, die noch hier sind und sich noch abstrampeln müssen, wir gehören alle zusammen. Lob und Dank. So, Gottes Offenbarung im Sohn, das ist mein Thema, meine Botschaft. Das ist der Zweck der Geburt Jesu gewesen, weshalb er auf diese Welt gekommen ist. Er kam, um uns Gott zu bringen. Jesus kam in diese Welt, um uns mitzuteilen, wie der Vater wirklich ist, was der Vater wirklich will. Und er kam, um den Willen des Vaters zu tun. Jesus tat überall, wo er ging und stand, den Willen des Vaters. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ich denke, der 12-jährige Jesus, der war im Tempel und der hat Vater und Mutter vergessen, Gott war ihm das Wichtigste. Und Geschwister, das ist, was wir von Jesus lernen möchten. Und ich möchte auch diese Botschaft so nehmen, dass wir aus der Geschichte Jesu in unsere Geschichte übertragen, diese Geschichte, und übersetzen und sagen, Herr, das, was du warst, das will ich auch sein. Das, was du erreicht hast, das will ich auch erreichen. Er war nur dort, wo Gott ihn haben wollte. Und denk drüber nach, Auch das ist der Plan und der Wille Gottes für dein und mein Leben, dort zu sein, wo Gott uns haben will. Woanders sind wir am falschen Platz, woanders werden wir nicht gesegnet, woanders kommen die Raben nicht und die versorgen uns nicht. Und dann regen wir uns auf und schimpfen und fluchen und was weiß ich, was viele Christen machen. Ja, und mich hat der liebe Gott vergessen. Nein, du bist nicht dort, wo du sein solltest. Sei dort, wo du bist und sei das, was du bist und sein solltest. Und Gott wird dich versorgen auf übernatürliche Art und Weise. Der Herr Jesus hier, der hat das gesagt, was Gott sagen wollte, was Gott vorgehabt hat, das hat er offenbart uns mitgeteilt. Alles, was in meinem Herzen ist, sagt der Herr, das will ich euch mitteilen. Er hat Gott verwirklicht, den Vater verwirklicht, er hat gezeigt, was der Vater wirklich ist und er sagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Hebräer 10, Vers 5 und Vers 7, da heißt es, einen Leib hast du mir geschaffen, du hast mir einen Leib geschaffen, ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. Das ist, was wir von Jesus hören. Ich komme, um deinen Willen zu tun. Jesus, er tat im vollkommenen Gehorsam den Willen des Vaters. Philipper Kapitel 2, Vers 8, er hat sich gedemütigt, sich erniedrigt. Ja, er stieg runter, ist ein Mensch geworden, so wie du und ich, voller Schwachheit. Ja, er war ein Jude, er war ein Nazarener, einer, der gearbeitet hat als Zimmermann und er war Gott gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das ist das Leben. Gehorsam sein bis ins Grab, bis unser Leben irgendwo endet. Und die Taufe ist ja auch nichts anderes. Bei der Taufe, da stirbt man, bevor man stirbt. Das ist die Taufe, eine Beerdigung noch zu Lebzeiten. Das ist ein Begrabensein und jetzt beginnt das Leben mit Christus. Das ist das neue Leben. Mich gibt es nicht mehr, Christus lebt jetzt in mir. Jesus, das ist das Beste, was Gott hatte, was er geben konnte. Freue dich Welt, heißt es in dem Weihnachtsevangelium, euch ist ein Sohn geboren. Gerade in einer schweren Zeit, denk an die Geschichte vom Immanuel, der wird geboren, da wo Dornen und Disteln wachsen, wo keiner mehr Hoffnung hat, da gibt Gott seinen Sohn und der Sohn soll heißen Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit jedem Einzelnen von uns, wo wir auch hinkommen, wo wir auch sind. Auch wenn wir ganz allein sind und niemand haben, niemand versteht uns, Gott mit uns. Und das ist Weihnachten. Über dein Leben schreib einfach Gott mit mir, Gott mit uns. Gott hat ein Licht angezündet. Gott hat der Welt Hoffnung gegeben. Und er gab etwas von seinem Geist und sagt, empfangt den Heiligen Geist, den Tröster, der wird bei euch bleiben ewiglich. Diesem Geist Gottes verdanken wir unheimlich viel. Und Jesus wurde vom Geist gezeugt, vom Geist überschattet wurde die Maria. So, alles spielt hier zusammen. Gott offenbart sich in Jesus. Was wäre unser Glaubensleben ohne den Heiligen Geist? Was wäre unser Glaubensleben ohne Jesus Christus? Was wäre unser geistliches Leben ohne das Bewusstsein, Gott ist mit mir, Immanuel, wo ich auch hingehe, wo ich auch bin? Jesus wurde vom Heiligen Geist verklärt, verherrlicht. Der Heilige Geist hat in alle Wahrheiten hineingeführt. Weißt du, du bekehrst dich, bist ahnungslos. Orientierungslos. Aber jetzt beginnt der Heilige Geist seine Arbeit und führt dich in alle Wahrheit hinein. Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit hinein und er leitet dich den Weg Gottes. Der Heilige Geist vollendet das begonnene Werk, das durch den Heiligen Geist bei uns angefangen wurde, diese neue Schöpfung. Langsam bricht alles auf. Dieses Auferstehungsleben. Ich muss vorstellen, was dann alles so passiert. Die Sonne geht auf. Die Pflegerin zu meiner Frau kam ein bisschen später heute Morgen, dann hat meine Frau dann einfach gesagt, du, vielleicht haben sie die Uhr umgestellt. Vielleicht, weil ich gestern meiner Frau erzählt habe, jetzt werden die Tage länger, jetzt scheint die Sonne wieder länger, ja, vielleicht haben sie die Uhr umgestellt. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wird die Uhr deines Lebens umgestellt. Der Heilige Geist beginnt sein Werk in dir. Der Heilige Geist fängt an, die Frucht des Geistes zu produzieren. Plötzlich kommt Liebe, Friede, Freude, all das, was du selber gar nicht kannst. Weißt du, du kannst zwar die lieben, die dich lieben, aber du kannst nicht die lieben, die dich nicht lieben. Du kannst denen nicht vergeben, die dir nicht vergeben. Du kannst nicht die Schwachen tragen, verstehst du? Du kannst nur die sympathischen Leute so annehmen und sagen, das ist mein Freund oder Freundin. Der Heilige Geist schafft in uns Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, all diese Dinge, die gar nicht auf unserem Baum wachsen. Der Heilige Geist, und das ist, er wird mich verklären, die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus. Weißt du, das ist das große Thema der Bibel. Der Heilige Geist, Jesus hat einfach den Weg bereitet für den Heiligen Geist, dass die Menschen den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist bringt uns dann in die Freiheit Gottes, dass wir uns richtig entfalten und entwickeln. Der Heilige Geist begeistert uns für den Herrn, entwickelt Jesus in uns mehr und mehr, dass du plötzlich, wenn ich im Spiegel guckst, dann siehst du nicht mehr den Matute, sondern du siehst Jesus in dir. Das ist erstaunlich. Du siehst Jesus in dir. Nicht den Teufel und nicht irgendwie dein Ego, deinen alten Menschen. Du siehst Jesus in dir. Ich bin begeistert. Ich darf Jesus in mir sehen, in mir erblicken. Das macht der Heilige Geist. Er tröstet mich. Wenn wir Probleme wegen Jesus bekommen, und wir bekommen eine ganze Menge Probleme mit Jesus. Glaub nicht, wenn du Christ wirst, dass alle dich mit offenen Armen empfangen, den roten Teppich ausrollen. Nein, die werden dich anspucken. Die werden dich hassen, die werden dich meiden, die werden ja einen großen Bogen um dich herum machen. Weißt du, du wirst verspottet wegen Jesus. Glaubst du auch an Jungfrauengeburt? Der Heilige Geist steht uns bei, und wenn wir verfolgt werden wegen Jesus, in Bedrängnis geraten wegen Jesus, diese Offenbarung Gottes geschieht immer im Zusammenhang mit Jesus. Immer im Zusammenhang mit Jesus. Es geht immer bei Gott, im Neuen Testament, auch im Alten Testament, du kannst überall die Bibel aufschlagen, wo du willst, es geht immer um Jesus. Auch das Alte Testament, es spricht immer von Jesus. Damit, mit dem geschieht der Wille Gottes hier auf dieser Erde. Einem wahren Gläubigen, wenn du als Gläubiger mit Jesus wandelst und lebst, dir geht es genauso wie Jesus. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber ich habe das einfach entdeckt. Als ich Christ wurde, habe ich gedacht, Mensch, du wirst verfolgt, du wirst gehasst, du wirst verkannt, du wirst ja auf Seite gestellt, du kannst über Gott reden. Niemand hasst dich, wenn du über Gott oder Allah oder Religion sprichst, über Kirche oder Israel, aber sag was über Jesus. Und sobald das rotes Tuch da, sobald schon gleich gehen die Jalousien runter. Ein wahrer Gläubiger, der muss wegen Jesus unheimlich viel leiden. Tut mir leid, aber das ist es. Aber dann kommt der Heilige Geist und sagt, du hab keine Angst. Das lohnt sich. Du wirst reich belohnt. Und Jesus ist immer dort, wo du bist. Er ist gar nicht so weit weg von dir. Einfach nur die Gegenwart Gottes, die erlebst du, wenn du Jesus anrufst, mit Jesus sprichst, mit Jesus Gemeinschaft hast. Das ist ein Geheimnis. Ein Christ kommt immer wieder mit Jesus zurecht, in jeder Lebenslage. Ich bin erstaunt. Die Lage kann noch so kompliziert sein, die Lage kann noch so schwierig sein, die Situation kann noch so widerwärtig sein. Du freust dich, bist gelassen, bist getrost. Der Herr ist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich gar nichts. Ich bin getrost und gelassen. Inmitten von Krankheit weiß ich, der Herr trägt mich durch. Der hält mich bei seiner rechten Hand. Mitten in finanziellen Schwierigkeiten verzweifle ich nicht. Ich weiß, bei Gott ist noch niemand verhungert. Verstehst? Er kann selbst den alten Israeliten nach dem Manna in der Wüste jeden Tag 40 Jahre lang gegeben. Der kann Brot vermehren, der kann alles Mögliche machen. In Stresssituationen, da muss ich nicht durchdrehen. Ich weiß, der Herr ist bei mir. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann schreie ich zu ihm und rufe, Herr, siehst nicht wie Verderben. Und plötzlich steht er auf und sagt, Wind, sei still. Gott offenbart sich dort, wo man Jesus reinlässt. Also Jesus ist der Schlüssel, der Einstieg zu der Offenbarung Gottes. Da, wo Jesus sein darf, wo man ihn einlässt, wo ihm Raum gibt, wo man sich mit ihm abgibt. Da, wo man den Namen des Herrn anruft, da wird man errettet. Da ist Gott der Manager, der Helfer, der Beistand. Da führt die Regie. Ist doch toll zu wissen, Gott regiert in meinem Leben. Dort, wo Jesus ist, dort nimmt sich Gott meiner an, dort ist meine Sache seine Sache, dort macht er alles wohl, da fürchte ich mich nicht, da bin ich getrost. Das ganze Umfeld wird abgedeckt durch diesen Jesus Christus von Nazareth, dein ganzes Umfeld. Und dann fragt Jesus eines Tages seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Hat euch irgendwas gefehlt? Habt ihr irgendwo Schwierigkeiten gehabt? Und dann mussten die Jünger ehrlicherweise sagen, nein, wir haben nie Mangel gehabt. Auch wenn wir die Ehen manchmal ausraufen mussten, auch wenn wir manchmal vielleicht ja, fasten mussten. Oder ich weiß nicht, ob die gefastet haben groß, steht nicht in der Bibel. Aber auf jeden Fall, die sind gut durchgekommen, wir haben nie Mangel gehabt. In der ganzen Bibel geht es ausschließlich um den Sohn Gottes, Jesus Christus, wie ein roter Faden. Weißt du, da wird nichts dem Zufall überlassen. Da ist alles bis ins Detail geplant, wenn es um Jesus geht. Und deshalb, wenn du Jesus aufgenommen hast und wir nehmen ihn auf, indem wir sagen, komm Herr Jesus in mein Leben. Und in dem Moment bist du ein Kind Gottes. Da musst du nicht irgendwelche große Prozedur machen. Du musst nur Jesus aufnehmen. Wie viele ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 14, denen gab er Macht und Autorität, Kinder Gottes zu sein. So dort, wo Jesus ist, dort wird alles dann plötzlich von oben herab geplant, von Gott geplant, der Vater hat es geplant. Da wird an alles gedacht. Der Plan Gottes ist dann so perfekt. Dann staunst du und wunderst dich, sagst, warum passiert das in meinem Leben? Das ist so merkwürdig. Es geschehen so viele merkwürdige Dinge in deinem Leben, in dem Moment, wo du Jesus hineinlässt. Da kommt jemand auf dich zu, da spricht dich jemand an, dann hörst du eine Predigt oder irgendwie, selbst wenn du keine Predigt hörst, du schaltest dein Radio ein und da singt irgendwo ein Sänger irgendein Lied und das ist genau deine Botschaft, dein Problem. Das hat er oder sie irgendwo miterlebt. Weißt du, plötzlich wirst du angesprochen. Gott hat Mittel und Wege, auf mancherlei Art und Weise zu uns zu sprechen. Da muss nicht jemand kommen und sagen, ich bin der Prophet Gottes. Wir sind umgeben von Propheten Gottes, von Botschaftern Gottes, von Evangelisten, die uns ermutigen. Kopf hoch. Jemand hat mir erzählt, diese Person war so niedergeschlagen, so mutlos, stand vor einer Krebsoperation und dann fährt sie da mit der S-Bahn Richtung Reinickendorf und guckt zum Fenster runter und dann liest sie, dass jemand auf dem Dach seines Gartenhauses geschrieben, gib nicht auf. Gib nicht auf. Dann sagt sie, Gott spricht sogar durch ein Gartenhaus. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Gott hat Mittel und Wege. Weißt du, Gott findet Wege, zu dir zu sprechen. Und dann bist du so erstaunt. Gib dich nicht auf. Wenn du dich nicht aufgibst, das wird immer funktionieren. Schau das Leben Jesu an. Da war alles bis ins Detail geplant. Jesu Einzug in Jerusalem. Der hat kein Mercedes gehabt. Kein Cadillac. Und dann hat er aber ganz genau gewusst, da ist eine Eselin. Und diese Eselin ist schon angebunden und wartet auf mich, bis ich komme. Und diese Eselin wartet schon darauf, auf dem Tag X, wo Jesus sie braucht, geht hin und holt. Und wenn jemand sagt, was macht ihr da, dann sagt er nur ganz einfach, der Herr bedarf seiner. Der Wasserträger für das Abendmahl, wo die Gemeinde das Abendmahl gefeiert hat, der Wasserträger, der war schon da, da war alles schon geplant und er hat alles vorbereitet für das Abendmahl. Weißt du, wir leben, wenn wir Kinder Gottes sind, wir leben ein geplantes Leben, ein von Gott geplantes Leben. Diese Offenbarung Gottes ist so aktuell, so up-to-date für uns. Das Kind in der Krippe, wir haben Weihnachten und wir kommen von Weihnachten her, da ist alles bereitet, die Krippe steht schon da, die ist leer. Dann wird das Kind da drin reingelegt und ihr werdet das Kind finden in der Krippe. Ist das alles Zufall? Bei Gott gibt es keinen Zufall. Zufall ist nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Oder Schicksal. Wir sagen Schicksal. Nein, ist auch ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Alles Fügung und Leitungen Gottes. Und durch Zufall. Weißt du, durch Zufall. Wir sagen Zufall, aber das ist kein Zufall. Durch Zufall entsteht kein Programm, kein Evangelium, kein Heilsplan, keine Erlösung, kein Wunder. Auch durch Zufall entsteht auch kein Mensch, aber es ist alles Fügung Gottes. Gott steht dahinter als der Meister. Und unser Leben geschieht nach einem Meisterplan. Halleluja, Lob und Dank. Wegen Jesus wird alles von Gott, vom langen Arm vorbereitet, damals wie heute. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, so schwach wie es sein magst, plötzlich merkst du, das ist alles geplant, alles von Gott gewollt. Dem oberflächlichen Betrachter, der sieht alles abenteuerlich. Also das ist spannend. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus, lauter Wunder und. Nein. Da ist nichts Mysteriöses oder Merkwürdiges. Auch wenn dir manchmal sehr komisch erscheint, wenn du mit Gott lebst, ist das normal. Sind Wunder normal. Da musst du nicht sagen, oh, da ist jetzt ein Wunder passiert, oh, ich bin so glücklich. Dann schaust du, staunst und sagst Dankeschön und gehst weiter. Da machst du kein großes Aufheben. Der oberflächliche Betrachter, dem ist alles unfassbar, undenkbar, unerklärlich. Aber für dich, du weißt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Weißt du, Gott arbeitet an uns. Ich denke nur an unsere DNA, unsere kompliziertes Informationssystem unseres Menschen. Verstehst du, ist das alles durch Zufall entstanden? Nein, der Meister, dieser Programmierer, der mein Leben programmiert hat, der hat so toll mein Leben programmiert und so toll eingestellt, dass alles bei mir klappt und funktioniert. Kein Programm entsteht aus der Materie durch Zufall oder Planung, also ohne menschliche Planung. Alles ist genau geplant. Alles ist genau programmiert. Und wenn du an Jesus glaubst und Jesus reinlässt, ist alles programmiert. Schau, da kommen die Weisen, die bringen Geld mit für die Flucht nach Ägypten. Das ist alles geplant. Alles geplant. Von diesem göttlichen Programmierer alles bestimmt, sodass alles funktioniert, alles ineinander greift. Bei Jesus und uns, und das, da bin ich begeistert, bei Jesus und uns ist alles wohlweislich geplant. Lass Jesus in dein Leben und dann beginnt eine Lawine zu rollen. So Domino-Effekt. Verstehst? Dann plötzlich geht alles, wie es gehen sollte. Und wirkt alles zum Besten. Dort, wie hier, bei uns. Da plötzlich diese Einzelheiten, diese Details, da ist alles genau ineinander gefügt. Gott ist ein großartiger Genie, der alles genau geplant hat und wechselseitig ist alles abgestimmt. Das passiert so, und wenn das so passiert, passiert das dann so, und so dieses Domino-Effekt, diese Lawine. Alles dient der Offenbarung Jesu in unserem Leben, dass Jesus Gestalt bekommt und dass wir so verändert werden, dass wir ihm gleich gestaltet werden. Und wenn du dich in den Spiegel anguckst, ich bin Jesus. Ich sehe aus wie Jesus, ich spreche wie Jesus, ich denke wie Jesus. Weißt du, wenn du viel Umgang mit Jesus hast, da wirst du angesteckt. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, der hat so einen richtigen Hund gehabt, mit so einer richtigen Fresse, Entschuldigung. Aber das, am Schluss, er lebte mit dem Hund, er ging dreimal am Tag mit dem spazieren und spielte mit dem Hund. Weißt du, am Schluss hat er genauso ausgesehen wie der Hund. So, oh. Das steckt an. Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. Geh viel mit dem Heiland um. Wenn du viel Gemeinschaft mit Gott hast, das steckt an. Am Schluss merkst du nicht mehr, war das ich oder war das Gott oder war das der Heilige Geist? Wer war das jetzt eigentlich? Das ist der Umgang, die Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. So, der Heilige Geist will von uns die Kontrolle übernehmen, dass wir von ihm abfärben, von ihm lernen. In der Offenbarung heißt es, dass wir das aneignen sollen, und wir sollten nichts wegtun und nichts wegnehmen und nichts dazu tun, was Gott gegeben hat, das sollten wir alles akzeptieren. Wir verstehen vieles nicht. Und wir werden auch vieles nicht verstehen. Und in dem Moment, wo du Christ geworden bist und wirst, du wirst vieles in deinem Leben nicht mehr verstehen. Denn seine Wege sind merkwürdig. Da bist du plötzlich da und bist wieder entrückt. Ganz woanders. Denk an Philippus. Da bekehrte jemand, da taufte jemand, und plötzlich, ein paar Minuten später, ist er gar nicht mehr da. Und da heißt es, dieser Kämmerer, er unterzog fröhlich seine Straße weiter. Der machte weiter mit der Freude, die er hatte. Die Offenbarung Jesu Christi ist ein Ganzes, etwas Komplexes, etwas Komplettes, etwas Perfektes. Wir müssen nur das annehmen, wie er ist. Und Corrie ten Boom hat einmal gesagt, oder auch Mutter Teresa, das ist auch von Mutter Teresa, das, weißt du, ich bin mit dem Herrn verlobt, mit meinem Herrn Jesus verlobt, aber der ist, oder verheiratet, aber der ist manchmal ganz schön schwierig. Der Herr Jesus ist manchmal ganz schön schwierig. Weißt du, der macht nicht alles. Weißt du, da gibt es so viele Frauen, die möchten, dass der Mann alles so tanzt und alles macht. Nein, der hat so seinen Dickkopf. Das, was die Mutter nicht konnte, kann die Frau nachher nicht mehr verändern an dem Mann. Und so ist Jesus ist eigensinnig, manchmal eigentümlich. Du hast seine Ideen, er sagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Er lässt sich nicht manipulieren, er lässt sich nicht zwingen. Er lässt sich nicht zwingen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben, sagt die Martha. Aber der hat ganz andere Gedanken. Der rennt nicht sofort, wenn du da in die Hände klatscht und rufst, Meister, komm. Er kommt zu seiner Zeit. Sein Kairos. Seine Zeit. Weißt du, wir sollten immer wieder auf den achten. Der Herr offenbart uns den Willen Gottes. Es ist so wichtig, dass wir auf den Willen Gottes achten in unserem Leben, auf wie wir entwickelt werden. Und da muss alles zueinander passen. Da muss alles zueinander passen. Zuerst kommt eins, dann kommt zwei, da kommt drei. Wir denken manchmal, ich kann was überspringen. Aber bei Gott kannst du nicht überspringen. Da geht alles systematisch. Da bekehrst dich, bekommst das Zeugnis des Heiligen Geistes, dann lässt dich taufen, dann wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann wirst du berufen für bestimmte Dienste und Aufgaben im Reich Gottes, dann bekommst du bestimmte Fähigkeiten und so wächst du. Und das gilt für alles. Im Reich Gottes ist alles genau geplant. Und zwar von dort oben. Dort ist dieser Generalplan, dieser Meisterplan. Du hast manchmal keinen Einblick auf das, was da passiert. Aber irgendwie spürst du, ich bin von Gott geführt, ich bin von Gott geleitet, ich bin von Gott dirigiert. Selbst jede Kleinigkeit muss genau geplant werden. Selbst wenn du eine Mausefalle nimmst, auch eine Mausefalle, da besteht aus 7 oder 8 Teilen, Partner, muss alles genau stimmen. Wenn da etwas nicht stimmt, da wirst du keine Maus mehr fangen. Verstehst? Da werden die Mäuse dich auslachen. So wie, da ist alles detailliert, genau geplant, eine Dampfmaschine, ein Elektromotor oder unsere Organe, da müssen die alle Teile miteinander stimmen und Gott arbeitet sehr präzise. Achte darauf, wie Gott in deinem Leben arbeitet. Ein Flugzeug ist nicht fertig während der Konstruktion und des Entwurfs und du bist auch nicht fertig, wenn du dich bekehrst. Glaub das nicht. Weil so viele Christen glauben, wenn ich mich bekehre und mich taufen lasse, in der Gemeinde irgendwo gehe und mitarbeite, jetzt bin ich perfekt. Ich muss dir eines sagen, selbst wenn du 50 Jahre Gott dienst, bist du immer noch nicht perfekt. Wir wachsen, wir reifen, wir entwickeln uns. So auch unsere DNS, unsere Moleküle, alle, wir Menschen, wir wachsen, wir werden alt, wir werden reif, wir werden mündig und wir werden, ja, Christus mehr und mehr ähnlicher. Paulus sagt, ich möchte ihm gefallen, nicht, dass ich schon ergriffen hätte, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Von selber entsteht nichts. Du musst von Gott gedrängt, von Gott geführt, von Gott bearbeitet werden, so auf intelligente Art und Weise, nicht durch Zufall. Und deshalb ersandte seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, von Gott inspiriert werden, von Gott gestaltet werden, von Gott geformt werden, von Gott verändert werden. Gott hat alles perfekt geplant, auch in deinem Leben. Das, was du bist, ist kein Zufall. Bruder, Schwester, das ist kein Zufall. Dass du gerade hier bist, dass du bestimmte Gedanken hast, ist kein Zufall. Dass du ja bestimmte Fügung und Führung in deinem Leben hast, dass bestimmte Ereignisse in deinem Leben passiert sind, das ist kein Zufall. Dass jemand geschieden wurde, dass jemand verheiratet wurde, dass jemand ledig geblieben ist, das ist kein Zufall. Das sind Gottes Wege und Gottes Führung. Gott weiß, was für dich das Beste ist. So wie damals Gott wusste, wie er seinen Sohn auf diese Welt bringt, was alles passieren muss. Diese Jungfrau Maria, dieser alte Josef, was auch immer er gewesen sein mag. Weißt du, und die werden plötzlich zusammengefügt. Merkwürdig. Zuerst denkt er ist ja gottesfürchtig, er liebt ja den Herrn, aber er denkt menschlich. Und Gott fügt dann, und das sagt in einem Traum auf übernatürliche Art und Weise, nimm das Kind und die Mutter, das ist von Gott. Weißt du, Gott muss uns überzeugen, das, was in unserem Leben passiert, das ist alles von Gott. Die Höhen und die Tiefen, die sind von Gott. Die Schwierigkeiten und diese Glücksmomente, die sind alle von Gott. Weißt du, dass du so euphorisch bist, jetzt. Wie oft hast du Dinge Gott versprochen, so in der Begeisterung, Halleluja, Herr, ich gehe für dich bis ans Ende der Welt. Und er so sagte, bitte geh um die Ecke. Und plötzlich fühlst du dich überfordert. Aber du wärst bereit, ja, bis ans Ende der Welt zu gehen. Auch die Jünger. Weißt du, die Jünger waren so begeistert. Auch wenn alle dich verlassen, wir sind bereit für dich zu sterben. Der Petrus und der Thomas, die sind so auf Feuer und Flamme. Weißt du, Gott nimmt uns. Und dann sagt er, warte mal ab. Sei nicht so feurig. Sei nicht so enthusiastisch. In Lukas Kapitel 2, Vers 7, er sollte in Bethlehem geboren werden. Du siehst, wie Gott Geschichte macht. Er knüpft da an alte Traditionen an. Und dazu musst du alles beitragen. Da musst du die Volkszählung dazu beitragen. Wir haben ja das alles gelesen. Du siehst sogar das Politische. Die ganzen politischen Auseinandersetzungen. Und da musst du alles dem beitragen. Die Kriege, die Spannungen, die Differenzen. dass da ein Flugzeug abschießt. All das muss beitragen, um dass die Geschichte aufgerundet wird. Erst als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt ist, wird Jesus wiederkommen. Du musst nicht auf Jesu Wiederkunft warten. Du kannst da gar nichts dazu tun. Die Zeit muss erfüllt werden und erfüllt sein. Was auch immer ist. Gott arbeitet just in time. Just in time. Das ist, wie Gott arbeitet, so Timing. Die Bibel hat da das griechische Wort ist Kairos. In der Bibel heißt es, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Deine Zeit ist immer, du kannst immer dies und jenes tun, aber seine Zeit ist dieser Kairos, diese bestimmte Zeit. Es ist kein Zufall, dass bestimmte Dinge, bestimmte Kleinigkeiten, ich habe dieser Tage gesagt, in der Weihnachtsbotschaft ist mir so groß geworden, Gott verliert sich in den Kleinigkeiten. Gerade die Kleinigkeiten sind so wichtig. Mit den Kleinigkeiten baute das Reich Gottes. Die Kleinigkeiten. Und die werden erwähnt. Krippe, Windeln, was es auch alles heißt. Warum werden gerade Windeln hier erwähnt? Weißt du, das hat nichts mit groß, weil Jesus keine Pampers hatte oder dergleichen. Nein, diese Windeln haben eine ganz andere Botschaft. Nun, weißt du, in der Gegend um Bethlehem herum, da wurden diese Tempellämmer geboren, die für Tempel nötig waren, um geopfert zu werden am Opferungsfest. Diese Tempelopferlämmer wurden dort geboren. Und wenn da ein Lamm, besonderes Lamm geboren wurde, dann wurde es in ein Tuch gewickelt. Und dass ja sich nicht verkratzt, dass nichts passiert, dass es nicht irgendwie verstümmelt wird, denn es sollte ohne Fehl sein. So sollte das Lamm sein. Und so war auch Jesus, war das Lamm Gottes, der dort in Bethlehem geboren wurde. Der wurde in Leinentücher gewickelt, die Mutter Maria mitgebracht hat, damit es keine blauen Flecken bekommt, sich nirgendwo stößt. Es sollte ein fehlerfreies Tier sein, ein fehlerfreies Opferlamm sein. Und Jesus wurde von Gott ausgesehen als das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt. Das spielt alles dabei, so Kleinigkeiten wie überlesen. Da denken wir uns nicht dabei. Ah ja, Windeln, was ist das? Aber es war ein untrügerisches Zeichen für die Hirten, für diejenigen Hirten, die Tempellämmer züchteten. Und sie kannten diese Gepflogenheiten. Und ihr werdet ein Kind gewickelt in Windeln finden, in der Krippe liegen, wo die Mutter ganz besonders aufpasst. Und die Mutter Maria wusste, mein Kind ist was Besonderes. Und sie wusste ja vom Engel, er wird der Sohn des Höchsten heißen. Und der wird der Messias sein, der wird der Erlöser sein. Was glaubst du, wie die Mutter Maria auf das Baby aufgepasst hat? Und Bethlehem ist der Ort da, wo die Rahel gestorben ist. Und die Krippe war irgendwo in einer dieser diesen Türmen, wo hier der Jakob so einen Steinhaufen gemacht hat. Weißt du, die Geschichte knüpft ineinander. Wir haben vieles vergessen. Wir haben für vieles keine Ahnung, was in der um uns herum passiert, was unser Umfeld war. Aber Gott kennt die Geschichte, deine Geschichte, die Geschichte deiner Vorfahren, die Geschichte von deinen Großeltern. Und hier knüpft er an. Der Prophet Micha spricht vom Turm der Herde. Diese Geschichte, das kannst du nachlesen, 1. Mose 35, wo das Grab der Rahel war. Dort stand dieser Turm. Und Gott knüpft Geschichte. Rahel war die Lieblingsfrau von Jakob. Jesus wurde geboren in Bethlehem Ephrata, du kleinste unter den Städten, in der Nähe von Migdal Eder, das ist dieser Turm. Und dort wurden besonders die Tempellämmer gezüchtet für den Tempel in Jerusalem, woanders wurden die Tauben gezüchtet. Im Leben Jesu lesen wir immer wieder, und das ist das Schöne, auf das erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt wurde. Auf das erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt wurde. Weißt du, auch für uns ist in der Bibel so vieles vorausgesagt. Und du solltest auch nur sagen, mir geschehe, wie der Herr gesagt hat. Maria hat es einfach gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Matthäus 1,22, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Prophet geweissagt hat. Gottes Wort geht in Erfüllung und muss sich erfüllen. Das ist Gottes Offenbarung. Durch den Sohn wird das Wort Gottes wahr und wirklich. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig auf mancherlei Art und Weise zu unseren Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er zuletzt am Ende dieser Tage zu uns geredet durch seinen Sohn, der zum Erben ist, über alle Dinge eingesetzt, dass er für diese Welt gemacht worden ist. Zuletzt hat er zu uns geredet durch seinen Sohn. Und Geschwister, durch vieles redet Gott zu uns. Aber das allerletzte ist, er redet zu uns durch den Heiligen Geist und durch seinen Sohn. Das ist das Letzte. Das Letzte. Weißt du, alles andere, dein Radio, dein Fernseher, die Menschen, der Pastor, die Gemeinde und all diese, ja, all diese wunderbaren Dinge, was wir haben, die sprechen uns an. Aber zuletzt redet er zu uns durch seinen Sohn, durch den Heiligen Geist. Mit der Geburt Jesu fand die größte Offenbarung aller Zeiten statt. Der Gottesglaube wäre untergegangen, wenn Jesus nicht geboren worden wäre. Wäre untergegangen. Ohne Jesus wissen wir nichts Vernünftiges von Gott. Würden da vielleicht Judaisten sein, vielleicht Pharisäer, Schriftgelehrten, oder würden da die Priester verehren, welche Form auch immer. Ohne Jesus würden wir dem Kult und den Zeremonien nachlaufen. Und so, und das müssen wir machen, das müssen wir machen. Würden wir gesetzlich sein, aber durch Jesus jetzt sind wir zur Freiheit, zur Mündigkeit gekommen. Aber, lieber Vater, ich darf sagen, Daddy, zu meinem Gott. Stell dir mal vor, das ist doch wunderbar. Ich darf Vater sagen zum Vater im Himmel. Weißt du, Jesus ist gekommen und hat mich von der toten Religion gerettet. Von der religiösen Selbstverstümmelung, Selbstkasteiung. Du musst fasten, du musst beten. Wir dürfen das alles. Es ist alles schön und gut. Ich verbiete es nicht. Aber das rettet uns nicht. Fasten, beten, die ganzen religiösen Klimmzüge retten uns nicht. Uns rettet nur der Name Jesus. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und wenn du den Namen des Herrn noch in der Hölle anrufen würdest, Bruder, Schwester, du wirst gerettet. Denn wer den Namen des Herrn, egal wo er ist, egal was sein Problem ist, wenn er den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet. Und er rettet uns, dieser Herr Jesus Christus rettet uns von jedem geistigen Missbrauch, von jeder geistigen Verblendung, von der ganzen geistlichen Unwissenheit, von der ganzen Volksverdummung, vom Heidentum und was auch immer ist. Jetzt haben wir Hoffnung. Ich kann mich festhalten. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Dieser Jesus Christus. Ohne Jesus würde uns nichts befriedigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, ich habe meine innere Befriedigung in Jesus Christus gefunden. Ohne Jesus sind die ganzen Opfer, die wir bringen, wertlos, sinnlos, vergeblich. Weißt du, ohne Jesus würde ich mich fragen, wofür das alles? Wenn er nicht mir diese selige Hoffnung des ewigen Lebens gebracht hätte, dann würde ich sagen, mit dem Tod ist alles vorbei, lass uns leben, essen und trinken und fröhlich sein. Und so weiter, morgen sind wir tot. Aber weil Jesus gekommen ist und weil er uns Hoffnung gemacht hat und er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Leute, stellt euch vor, ich bin jetzt verantwortlich für mein Leben, dass ich jetzt auf Jesus ausrichte und jetzt weiß ich, wenn ich verzichte, um Jesu willen, das wird mir belohnt. Niemand dient Jesus umsonst und vergeblich. Ohne Jesus würde ich mein ganzes Leiden nicht verstehen, warum das und jenes in meinem Leben passieren muss, warum diese Schwierigkeiten. Ohne Jesus wäre ich innerlich hohl und leer. Denk drüber nach. Ohne Jesus taugt das ganze Wesen des Menschen nichts, die ganze Bildung, was habe ich dann davon? Die ganze Erkenntnis, die ganzen Erfahrungen. Aber wenn ich Jesus habe, sammle ich Schätze für den Himmel. Ohne Jesus ist das Ganze, was ich tue an Nächstenliebe, Humanismus und Sozialismus, an mehr nicht. Ohne Jesus ist der ganze Einsatz für die Natur wertlos. Aber weil ich weiß, Jesus ist der Herr, dann lohnt sich zu leben. Und dann sehe ich sogar die kleine Ameise, in der steckt so unheimlich viel drin. Die kleine Ameise, da kommen unsere ganzen Computer nicht mit, was die an Orientierung hat. Ohne Jesus, weißt du, das sind die ganzen Patentlösungen, was die Menschen also anbieten, sinnlos. Aber weil er da ist, und selbst wenn ich keine Lösung habe, ich weiß, am Ende wird alles gut werden und er wird seine Stimme erheben, er wird kommen mit Macht und Herrlichkeit und die Toten werden auferstehen. Ihr Menschenkinder kommt wieder her und dann werden sie massenweise auferstehen. Ohne Jesus ist das ganze Familienleben sinnlos. Wozu soll ich Kinder zeugen? Wofür soll ich schuften, sparen, mich einsetzen, mich aufopfern? Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre der ganze Einsatz des Menschen vergeblich. Aber er hat uns Hoffnung gegeben. In der Bibel heißt es einmal, ihr wart auch einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber jetzt, seitdem Jesus gekommen ist, hast du eine Hoffnung. Wir werden auferstehen und es ist nichts vergeblich. Nichts vergeblich. Es ist nichts vergeblich. Das ist nicht nur, dass ich nach Luft hasche und nach Seifenblasen greife. Nein. Jesus ist gekommen, dass ich Leben und volles Genüge habe. Volles Genüge. Das ist nichts vergeblich. Kein Wort, keine Tat. Es ist nichts vergeblich. Da kamen Jünger zu Jesus und sagten, Meister, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Und dann sagt der Herr Jesus, das ewige Leben und hundertfältig noch dazu. Gott sandte Jesus, um uns von der Sinnlosigkeit des Lebens zu erlösen. Ohne Jesus gäbe kein brauchbares Leben, kein sinnvolles Leben. Ohne Jesus muss alles ins Leere gehen. Deshalb so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, die tun mir so leid, zum Bedauern. Und er wird sein Volk selig machen. Er wird sein Volk retten. Mir tun die Menschen, die ohne Jesus leben, herzlich leid. Mein Beileid. Aber Gott sei Dank, es gibt Menschen, die Jesus begriffen haben, die denen der Heilige Geist Jesus vorgestellt hat und verklärt hat. Die haben etwas Wertvolles durch Jesus gefunden. Er ist die Offenbarung Gottes. Du bist wertvoll. Du bist für mich wertvoll, sagt der Vater. Er hat für dich seinen Sohn gegeben und mit ihm würde dir alles schenken. Echte Gottesoffenbarungen kommen immer nur durch Jesus. In aller Liebe. Nur durch Jesus. In Johannes 3, Vers 2 sagt Jesus zum Nikodemus, Nikodemus sagt zu Jesus, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, denn es sei denn Gott mit ihm. Und Gott war mit ihm. Er hat Zeichen und Wunder getan. Gott will dein Leben, mein Leben, unser Leben reich machen durch Jesus Christus. Ausschließlich. Nicht durch Religion, nicht durch Israel, nicht durch irgendwelche religiösen Phrasen. Nein, durch Jesus. Ein Beispiel. Du willst zum Berg Gipfel, du wirst das Ziel erreichen, du möchtest dort ankommen und wir möchten alle zum Gipfel des Lebens, wir möchten den Höhepunkt erreichen, Gott bei dir, dort auf dem Berg der Verklärung, wo alles herrlich ist und wunderbar. Es gibt zwei Dinge, wie du auf den Berg kommen kannst. Und ich weiß nicht, ob du das machst. Die Schweizer sind goldig. Die Schweizer verstehen, aus jedem Berg Kapital zu schlagen. Die bauen da eine Gondel, eine Seilbahn. Das sind die Schweizer. Und es gibt viele Christen, weißt du, die möchten den Berg ohne Mühe und ohne Plage zu besteigen, einfach die nächste Seilbahn nehmen. Das ist auch Christenleben. Weißt du, sie möchten so einfach, ich möchte hochgetragen werden, auf Adlersflügel da auf den Berg. Aber ich will ein Geheimnis dir verraten. Vielleicht verstehst du mich heute Abend ein wenig an diesem Weihnachtsfeiertag. Weißt du, um den Berg zu besteigen, gibt es zwei Möglichkeiten, die Gondel zu nehmen oder per Pedes zu Fuß zu gehen. Und eine Reise- oder Wandergruppe sich anzuschließen oder sich einem Bergführer anzuschließen. Die meisten benutzen von den Christen so die Gondel. Oh Herr, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Verstehst du? Und dann stiefeln sie da hoch und gucken da unten, ja, schön alles. Und dann werden sie hochgezogen. Das ist da leichter, bequemer, angenehmer. Aber ich sage dir eines, zu Fuß den Berg zu besteigen, das ist anstrengender, dauert etwas länger. Aber du erlebst die Schönheiten des Berges. Und deshalb auch des geistlichen Lebens. Das erlebst du in der Gondel nicht. Da fliegst du drüber weg. Wenn du den Berg besteigen willst, dann schließt du dich diesem Bergführer Jesus Christus an. Und dann gehst mit ihm, wanderst mit ihm, schließt dich ihm an. Er kennt den Weg nach oben. Er ist schon so oft diesen Weg gegangen, hat schon so viele geführt. Er bringt dich an der Fülle des Lebens vorbei. Er ist die Offenbarung Gottes. Er sagt, guck mal, diesen Enzian. Oh, und hier, diese Quelle. Verstehst du, diese Kleinigkeiten. Schauen Sie, meine Herren und Damen. Ja, er erschließt dir die Herrlichkeiten Gottes. Er öffnet dir deinen Horizont. Er erschließt dir die Welt des Herrn. Und plötzlich siehst du und sagst, Mensch, das habe ich. Und dann kommst du oben an und erzählst, das haben wir unterwegs gesehen, diese Murmeltiere. Das haben wir entdeckt. Er bringt dir die größten Gottesoffenbarungen bei, von diesem Berg. Und dann hast du einen Ausblick gehabt, was die da oben in der Gondel gar nicht gehabt haben. Was ich sagen wollte mit diesem Bild, Jesus gibt dir Antworten, die du dringend brauchst, aber du musst mit ihm mitgehen, nicht in der Gondel einfach sitzen. Du musst dich an ihn halten, festhalten. Manchmal, wir sind in St. Moritz mal so einen Gletscher bestiegen und im Gletscher mit der Familie gegangen, da mussten wir uns an der Hand nehmen, aneinander halten und dann über diesen Gletscher und dann rechtzeitig rüberspringen über die Spalte. Du musst die Gondel verlassen und ein Fußgänger werden, geistlich. Jesus sagt, seid meine Nachfolger. Die Offenbarung Gottes erlebst du, die Kräfte Gottes erlebst du, wenn du Fußgänger wirst, wenn du runterkommst und nicht sagst, ach, das ist so schön, getragen zu werden, hochzufahren, hochgezogen zu werden. Unterwegs mit ihm erfährst du großartige Dinge. Ich lade dich ein. Unterwegs wird er dir so vieles erklären und er redet und schwärmt von seinen Bergen, dieser himmlische Bergführer. Unterwegs wird er dir die Geheimnisse des Himmels erschließen, so wie Jesus mit seinen Jüngern. Das Himmelreich ist gleich. Unterwegs kannst du ihm auch deine Sorgen sagen. Du, mein Schuh drückt mir. Ich komme nicht mit. Dann hält er an. Und dann verarztet er dich. Der hat sein Pflaster noch dabei. Die erste Hilfe. Weißt du, du wirst so versorgt. Unterwegs sagt er dir, das musst du unbedingt noch hören und sehen. Hör, wie der Vogel hier zwitschert. Hör. Und er belehrt dich unterwegs. Er inspiriert dich unterwegs. Er ermutigt dich unterwegs. Er feuert dich an. Komm, reiß dich zusammen. Wir sind bald am Ziel. Wir haben bald den Gipfel erreicht. Er motiviert und beflügelt deine Gedanken. Dein Leben wird bereichert. Da kommst du oben an. Dann hast du was erlebt. Aber du bist in der Gondel. Da steigst du wieder aus. Alle Menschen haben eine Sehnsucht. Sie wollen was erleben. Aber viele sind zu faul zu laufen. Sind zu faul. Es ist gut, dass es dich gibt, verstehst du, und dass der Meister da ist und dass er dir begegnet und dass er dich mitnimmt und sagt, komm, wir gehen hinauf. In der Bibel steht es öfters, lasst uns gehen hinauf zum Berge Gottes. Lasst uns alles zurücklassen. Das sind die Offenbarungen, die uns der Herr schenken möchte, unterwegs. Und du erlebst es in kleinen Dingen. Und sie gingen hin und sie sahen und fanden, dass es so gewesen ist. Der Bergführer Jesus Christus sagt dir, es ist gut. Es ist gut, dass du mitgehst. Es ist gut, dass du mir vertraust. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst noch deinen Kindern weiter erzählen, was du mit mir alles hier oben erlebt hast. Ja, und du wirst begeistert sein. Und diese Worte, was der Meister dir sagt, es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass du mit mir gehst. Es ist gut, dass du für mich entschieden hast. Weißt du, in der Gondel, da gut, man rückt zusammen auf diesen engen Platz. Es ist was anderes, mit dem Meister zusammenzugehen, durch die Nöte, durch all diese Dinge hindurchzugehen. So viele Menschen haben keine Ahnung, was es bedeutet, durch Krankheit durchzugehen, durch Gefängnis durchzugehen, durch Anfechtungen durchzugehen. All das sind Erlebnisse, die bereichern und inspirieren dein Leben. Durch Mangel, durch Hunger. Weißt du, dann schmeckt dir das Brot ganz anders. Wenn du mal gehungert und gefastet hast, dann weißt du, was Speise ist. Dann schmeißt du nicht die Speise einfach weg. Jesus sagt, ich bin für dich. Ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bleibe bei euch. Ich als Bergführer verlasse euch nicht. Und das beweist mir auch, dass er immer bei uns ist, dass er uns trägt. Und das muss man erleben. In der Gondel, da steigst du wieder aus. Dann wirst du wieder auf dich allein gestellt und der Bergführer bringt dich ans Ziel. Jesus ging seinen Jüngern voraus, ganz persönlich. Er hat an bestimmte Passagen sie vorbeigeführt. Das müsst ihr noch erleben, meine Kinder. Er wurde extra von Gott zu uns geschickt. Ich finde das ganz toll. Jesus kam extra für dich und mich, um uns an die Hand zu nehmen und uns ja hindurchzubringen durch all diese Stürme des Lebens. Der göttliche Bergführer sagt, du, ich war schon x-mal an diesen Passagen, an diesen Stellen und ich bin immer noch durchgekommen und habe immer das Ziel erreicht. Das ist das Schöne dabei. Jesus gibt die zweite Chance für dein Leben. Er sendet den Heiligen Geist. Er hilft unseren Schwachheiten. Er ist der Helfer und Tröster. Er ist da. Er ist die Offenbarung Gottes. Du möchtest Gott erleben, aber du musst zuerst mal verletzt werden. Dann kann er dich verarzten. Du musst zuerst mal schwach werden. Dann kann er dich stärken. Du musst zuerst mal die Orientierung verlieren. Dann kann er dir Orientierung geben und sagt, schau dorthin. Sieh auf diesen Stern. Durch Jesus schaffst du die gefährlichsten Klippen deines Lebens. Jesus ist wie keiner. der bisher von den Lehren Philosophen waren. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin die Auferstehung. Du kannst ihm ruhig vertrauen, und zwar ohne Bedenken. Er hat alles durchgemacht. Wenn ich noch an die Weihnachtsgeschichte zurückgreifen darf, ganz kurz, weißt du, er ist als Flüchtling zur Welt gekommen, er ist als ein ungewolltes Kind zur Welt gekommen, und ja, Jesus hat so viele Dinge. Erst sein Vater war nicht sein richtiger Vater, er ist als mit einem Stiefvater aufgewachsen, hat sich mit dem angelegt und verstanden und mit dem zusammengearbeitet. Da gibt so viele Dinge. Er ist arm gewesen, wurde verspottet, er weiß, wie das Leben wirklich läuft. Nicht vom grünen Tisch, nein, aus der Praxis. Ich bin es. Weihnachten, das war die große Offenbarung der Liebe Gottes. Durch diese Verklärung Jesu, diese merkwürdigen Dinge, was alles drumherum passierten, um diese Geburt Jesu, das alles ist eine Offenbarung Gottes. Der Zacharias wurde stumm, die Elisabeth, diese alte Frau wurde schwanger, diese Jungfrau Maria wurde schwanger, und dann diese Hirten, dieser Josef wurde überzeugt und inspiriert. All diese Dinge passierten von Gott. Es war eine Offenbarung. Der Stern, dann nachher von den Weißen. Dann kamen diese beiden alten Leutchen, Hanna und Simeon, angeregt vom Heiligen Geist und beteten das Kind dann an. Die Engel bringen die Nachricht, euch ist heute der Retter geboren. Das sind alles Gottesoffenbarungen. Jesus war eine pure Gottesoffenbarung, die da stattgefunden hat. Und er selbst kommt auf diese Erde und Gott zeigt, wie das Leben ist und mir so groß geworden. Weißt du, dieser Herrgott, dieser Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, er, das Wort, der durch den alles geschaffen ist, der leistet sich den Luxus, geht runter auf diese Erde, spielt im Sandkasten, sägt und arbeitet und zimmert und baut Häuser und was er sonst noch alles macht, und die Welt geht weiter. Weißt du, Jesus nimmt sich gar nicht so wichtig als der lebendige Gott. Nimmt sich gar nicht so wichtig. Er sagt, die Welt geht weiter, auch ohne mich. Und ich sage dir, wenn du Jesus richtig begriffen hast, du merkst, die Welt geht auch ohne dich weiter. Du bist gar nicht so wichtig. Die Welt würde ohne mich auch weitergehen. Und die Welt geht weiter, ob ich was tue oder nicht tue. Ob ich im Bett liege oder was unternehme. Die Welt geht weiter. Das Leben geht weiter. In aller Liebe. Euch ist der Retter geboren. Er holt euch aus diesem Leistungstrott heraus. Du musst was leisten, sonst bist du nichts. Aber Gott liebt die Menschen, die auch nichts leisten. Ich muss das auch Weihnachten sagen. Weißt du, auch die Leute, die nichts leisten, die krank sind, die schwach sind, die unterbelichtet sind, wie auch immer, verstehst du? Gott liebt die Menschen. Gott ist da. Und zwar, wo Jesus ist. Und überleg dir einmal, wo ist Jesus? Die Offenbarung Gottes. Wo kann ich Jesus begegnen? Du wirst Jesus nicht in der Kirche begegnen. Vergiss es. In den wenigsten Kirchen wirst du Jesus antreffen. Aber Jesus ist bei den Kranken, bei den Aussätzigen, bei den Gefangenen, bei den Mühseligen, bei den Beladenen, bei den Armen, bei den Ausgestoßenen. Wenn du Jesus suchst, geh zu den Flüchtlingen, geh zu den Armen und du wirst ihn dort finden. Die um Hilfe schreien, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die Perfekten, die Heiligen, die Frommen. Euch ist der Retter geboren. Und zwar euch, ihr armen Hirten, die auf den Messias wartet. Noch ganz schnell etwas anderes. Die Verkündigung der Rettung ist noch nicht das Ende, die Offenbarung. Der Engel hat mir was gesagt. Der Heilige Geist hat mich inspiriert. Ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Halleluja! Vergiss es. Es werden mindestens 35 Jahre noch vergehen, bis das Wort sich erfüllt. Bis Jesus so weit ist, dass er am Kreuz hängt und ausruft, es ist vollbracht, es ist getan. Und so viele Christen haben es nicht begriffen. Die denken, wenn sie etwas gehört, gerochen, geschmeckt haben, gefühlt haben, jetzt Halleluja. Nein, das ist erst der Anfang und das nicht einmal so sicher. 35 Jahre vergehen, bis die Verheißung eine Gestalt angenommen hat, bis der Heiland Wirklichkeit geworden ist, bis die Erlösung soweit ist. 35 Jahre. Euch ist der Retter geboren, der Heiland. Der ist da. Der stimmt. Es ist wahr. Aber der hat nur das Licht der Welt erblickt. Aber er hat sich noch nicht entwickelt, noch nicht entfaltet. Da ist nur das Samenkorn in die Erde gefallen. In Amerika, zumindest habe ich die Geschichte von dort Da hat jemand einen Laden aufgemacht. Hier gibt's Blumen, Gemüse und Obst. Und dann sagt die Mutter, gut, wir freuen uns, dass jetzt endlich mal ein Lebensmittelladen in unsere Nähe gekommen ist. Und dann schickt sie dann ihren Jungen und sagt, hol mir ein bisschen Gemüse. Und dann geht sie hin, oder geht der Junge hin und sagt, ich möchte Gemüse, das und das und das. Dann sagt er, du, hoch mal, du bist falsch hier. Wir haben nur Samen für das Gemüse. Wir haben nur Samen für das Gemüse. Und genau das ist, was wir hier in der Predigt, in der Evangelisation und im Gottesdienst machen. Wir haben auch nur Samen für den Himmel. Wir haben für das ewige Leben nur den Samen. Und jetzt musst du sie in die Erde stecken. Wie ein Apfelkern und dann nur warten 5 Jahre, bis dann sowas, bis man einen Apfel wieder hängt. Es ist nicht so von heute auf morgen. Alles muss sich entwickeln und sich bewähren. Und das muss auch Jesus, er muss sich auch bewähren. Der Retter ist geboren, der muss jetzt anfangen zu lehren. Und zwar ganz tief unten. Und er beginnt ganz einfach, er vergibt den Menschen die Sünden, heilt ihre Gebrechen, tröstet die Menschen, treibt die Dämonen aus. Und es ist erstaunlich, die Juden damals, die waren vom Teufel besessen alle miteinander. Da waren blinde Dämonen, stumme Dämonen, taube Dämonen. Die Leute waren nur dämonisiert. Und da wurden sie zuerst mal aufgeräumt und die ganzen Dämonen vertrieben. Und dann erst wurde das Evangelium gepredigt. Die Dämonen blocken die Leute. Wie heißt es bei den Emmaus-Jüngern? Und ihre Augen wurden gehalten. Nicht vom lieben Gott, vom Teufel, von Judaismus, von was weiß ich da. Wir haben gedacht und gehofft und er würde Israel aufrichten. Diese Gedanken haben ihre Augen gehalten. Falsche Lehre, falsche Gottesvorstellung. Und das ist was, wenn Gott arbeitet, die Offenbarung Gottes in unserem Leben anfängt. Wir werden zuerst mal befreit von dem ganzen Lug und Trug. Uns werden die Augen geöffnet. Wir werden ein anderes Wissen bekommen, ein anderes Denken, eine andere Sichtweise. Plötzlich bricht er das Brot und sie merken, das ist doch der Herr Jesus. Plötzlich entdecken wir eine ganz neue Lebensweise. Und das ist, wie wir Offenbarung Gottes bekommen, Stück für Stück in Salamitechnik, Scheibe für Scheibe. Und erst wenn du 35 Jahre alt bist, bist du so weit, dass du sagst, jetzt endlich habe ich kapiert. Die Israeliten mussten 40 Jahre lang durch die Wüste stiefeln, damit sie dieses ganze ägyptische Denken hinter sich lassen. Offenbarungen fangen an zu gären, zu arbeiten, da kommen Spannungen, Auseinandersetzungen und dann beginnt Gott zu arbeiten, Stück für Stück. Die Gemeinde Jesu ist eine Offenbarung Gottes. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Echte Offenbarungen sind unüberwindbar, setzen sich durch, ob es einem passt oder nicht, ob der Staat da mitmacht, ob die Kirche da mitmacht, setzt sich durch. Und die Gemeinde Jesu hat sich durchgesetzt gegenüber dem Judentum, gegen die Römer, gegen die Goten, gegen die Germanen, gegen das ganze dunkle Mittelalter, durch die falschen Lehren, den ganzen Verführungen. Die Gemeinde Jesu hat sich durchgesetzt. Wenn etwas von Gott ist, bleibt bestehen. Ist es nicht von Gott, geht es unter. Und die Gemeinde Jesu hat sich bewährt. Sie hat die ganze Inquisition und Ketzerprozesse überlebt, die ganzen Spötter, den Kommunismus, die ganzen Leugner, die Kritiker. Ja, die Gemeinde Jesu ist stehen geblieben, weil wenn Jesus etwas in dir offenbart hat, wenn er etwas in dir gebaut hat, wenn er etwas in dein Leben hineingelegt hat, das geht weiter. Kein Tod und Teufel kriegt es raus. Kein Tod und Teufel. Es geht weiter, es gedeiht, es entwickelt sich. Ich werde nie vergessen, Evangelisieren, Laufen bei Heilbronn im Missionszelt, da wird ein Geschäftsmann, Bauunternehmer erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt wird er von seiner Gemeinde vorgeladen. Was haben Sie da erlebt? Verstehst du, das ist alles von unten, alles vom Teufel. Dann sagt er, von Gott oder Teufel, das ist mir vollkommen egal. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß, was ich erlebt habe. Weißt du, die Leute kommen gleich und sagen, das ist von Teufel, das ist von unten, das ist eine Irrlehre, das ist eine Sekte. Wenn Gott etwas in dein Leben hineingepflanzt hat, du weißt, von wem und was es ist. Der Glaube, den der Herr gibt, ich gebe meinen Frieden, meine Gnade, meine Kraft gebe ich euch, nicht wie die Welt das gibt. Und die Sache Jesu blüht und gedeiht weiter und keiner kann es aufhalten. Deshalb ist es so gut, dass du mit Jesus redest, von Jesus das empfängst, nicht von irgendeiner Kirche, nicht von einem Pastor, einem Evangelisten oder Missionar. Jesus sagt, mein Reich ist inwendig in euch. Hier beginnt die Gottesoffenbarung. Plötzlich sagst du, aha, aha. Dieses Aha-Erlebnis, das ist das Erlebnis. Alles, was du studiert hast, das kannst du wieder vergessen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das so, ich habe meistens für die Prüfung gelernt. Und nach der Prüfung habe ich nichts mehr gewusst. Verstehst? Ja gut, ich weiß das eine und das andere noch. Aber ich habe nur für die Prüfung gelernt. Und so viele lernen nur für die Prüfung, so nur, damit sie gute Noten bekommen. Aber dieses Aha-Erlebnis, und ich weiß, was ich als Aha-Erlebnis erlebt habe, das ist hängen geblieben. Das weiß ich bis heute noch. Da, wo du deine Finger verbrannt hast. Da, wo du was erlebt hast, wo du dabei warst, als das passierte. Jesus und seine Gemeinde. Das musst du erleben. Das ist keine Organisation, das ist ein Organismus. Da spürst du die Wärme. Die Gemeinde Jesu ist da. Und ich möchte ganz schnell noch was sagen, wo die Gemeinde Jesu ist. Ist nicht, wenn sie hier sich versammelt oder in einer Kirche oder sonst irgendwo in einem Gemeindehaus. Gemeinde Jesu ist dort, wo Gott die Ehre gegeben wird. Wo Gott angebetet wird. Und das war das, was die Engel gesagt haben am Weihnachtstag. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann erst Frieden und dann Wohlgefallen und dann alles andere. Aber zuerst einmal, Ehre sei Gott in der Höhe. Die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes ist dort, wo Gott geehrt wird. Nicht, wo man sich erbaut. Nicht, wo man das Heil Gottes genießt. Nicht, wo man Religion spielt. Wo man Gott die Ehre gibt. Ehre sei Gott in der Höhe. Da sieht man Gott. Da, wo man Gott ehrt. Da sieht man mehr und mehr von der Gnade Gottes. Dort, wo Gott geehrt wird, wird das Werk der Rettung fortgesetzt. Da werden Menschen befreit. Da werden Menschen geheilt. Da werden Menschen gesegnet. Da, wo Gott geehrt wird. Plötzlich, da fängt alles von selbst an zu funktionieren, automatisch. Da, wo Gott geehrt wird, weißt du, da plötzlich hat man Freude, Frieden, da jubelt man. Weißt du, du wirst angesteckt in diesem Jubel. So viele Menschen haben keine Ahnung. Weißt du, sie danken Gott, dass sie zu essen haben. Sie danken Gott, dass sie Geschenke bekommen haben. Sie danken Gott, dass ihnen noch so gut geht. Verstehst du? Nein, es geht nicht, dass du Gott dankst, dass du gesund bist. Nein, fang an, Gott zu ehren, weil er Gott ist. Weil er Gott ist. Ehre sei Gott in der Höhe. Und schau weg von dir. Und in dem Moment, wo du anfängst, Gott zu ehren, richtig zu ehren, was Ehre Gottes ist, du bist Gott, der du bist im Himmel, dein Name sei geheiligt. Denk mal, und dann kommt irgendwo nur Fernliefen und unser tägliches Brot gib uns heute, verstehst du? Aber zuerst mal dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist Gott Ehre geben. Und so viele Leute verlieren ihre ganzen Segnungen, ihre ganzen Heilungen. Ich danke, ich danke, ich danke. Es ist schön, dass du dankst. Aber das ist erst unter fernen Liefen. Zuerst mal Gott die Ehre geben, ihn anbeten, ihm zujubeln. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Die Gegenwart Gottes ist dort, wo Jesus geehrt wird, wo der Heilige Geist geehrt wird. Nicht die Kirche, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde, nicht Menschen, wo der Mensch im Hintergrund ist, wo der Mensch untertaucht, wo Gott Nummer eins ist. Wo es um Gott geht, nicht um meine Bedürfnisse. Herr, ich bräuchte wieder, ja, was bräuchte ich jetzt heute? Verstehst du? Überleg einmal. Wo meine Träume und meine Wünsche erfüllt werden. Ehre Gott, fang an, Gott zu ehren. Und dann werden deine Wünsche sich von selbst erfüllen. Deine Träume werden sich von selbst verwirklichen. Da wird es plötzlich Gottes Offenbarung geben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ehre Gott. Und dann fällt dir alles zu. Da kannst du gar nicht alles packen und mit nach Hause nehmen. Dort, wo Gott geehrt wird, dort wirst du beschenkt. Fang an, Gott zu ehren. Oh, Jesus, du bist gekommen. Du bist so ein herrlicher Heiland. Ein wunderbarer Herr und ein wunderbarer König. Red von ihm, nicht von dir und nicht von der Gemeinde und nicht von Bruder und Schwester. Und dann der Heilige Geist, fang an, in Sprachen zu reden, wenn du kein Deutsch mehr kannst. Und kein Latein und kein Griechisch. Weißt du, wir sollten in den Hintergrund treten und nur der Heilige Geist soll vorne anstehen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Verstehst du, dann werde ich ganz klein. Steh vor Mount Everest, dann verschwindest du, da sieht man dich gar nicht mehr. Oder dieses Meer, ein Ozean, da gehst du unter. Ehre Gott, fang an Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen. Und dann wirst du noch mehr von der Gnade Gottes bekommen. Ich bete an der Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Er ist die Offenbarung Gottes. Fang an, diese unendliche Liebe Gottes zu preisen. Gott, du liebst. Du liebst die ganze Schöpfung. Du liebst alle Menschen. Gott, du bist die Liebe in Person. Fang an, Gott zu preisen. Nicht nur sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Das hat der Zöllner, das hat der Pharisäer dort im Tempel. Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und hat heruntergeleiert seine ganze Litanei. Aber dieser Sünder sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, ich kann vor dir nicht bestehen. Ich tauge nichts. Ehre Gott, gib, mach Gott groß. Und dann, was der Johannes der Täufer sagte, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott ehren, Gott preisen, Gott anbeten. Und du wirst noch mehr Offenbarung von Gott bekommen. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus groß machst. Halleluja, Halleluja. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Heiland der Welt. Und die Hirten beteten dich an in Bethlehem. Sie priesen dich, die Weisen priesen dich, sie lobten dich und sie gingen auf einem anderen Weg nach Hause. Herr, und ich möchte, dass Menschen anfangen, dich zu loben und zu preisen. Nicht die Gemeinde, nicht die irgendwelche Sachen, Dinge, Herr, sondern dich, den Schöpfer Himmels und der Erden, den großen, starken, mächtigen Gott. Du bist alles, du hast alles unter Kontrolle, du hast alles in deiner Hand. Du lenkst die Menschenherzen wie Wasserbächen. Und ich danke dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Das ist ein Vorrecht, ein Privileg. Gesegnet sollen alle sein, die vom Hause Gottes sind. Halleluja. Herr, und du möchtest auch an diesem Abend einen gesegneten Weg nach Hause geben, dass die Menschen begeistert nach Hause gehen. Wir haben Jesus, wir haben den König aller Könige. Und wenn du Jesus hast und wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was der liebe Gott hat. Jesus, du bist der Prinz, der König des Friedens. Wer dich hat, der hat das Leben. Amen.